Christian.
Hi, Chris.
Hi, alles gut?
Ja, bei mir. Perfekt, würde ich fast sagen. Bei dir?
Super. Also rechtzeitig zum Start der Episode 41. Willkommen beim Trail Rookies Podcast an alle da draußen. Geht's gut, ja. Und bin zufrieden. Kann mich nicht beklagen. Wetter könnte so ein bisschen anziehen mal. Also es hat zwar mal ein paar schöne Tage gehabt, aber es ist halt so sehr durchwachsen gerade mal wieder.
Ah, ja,
aber da müssen wir durch. Wie gesagt, es gibt ja kein schlechtes Wetter, nur schlechte Klamotten, oder wie war das?
Ja. Das sage ich mir immer wieder, wenn ich bei dem Wetter draußen bin und laufe und denke mir jedes Mal, nee, es gibt eben doch schlechtes Wetter.
Genau. Aber nein.
Aber ja, ich war gerade auch draußen und habe mir auch gedacht, das ist nicht so schön. Nee.
Ja.
Vor allem ist es wieder kalt geworden. Das ist irgendwie.
Ja, das finde ich gar nicht. Ich finde es eigentlich relativ warm.
Ja, mich total gefroren.
Echt? Ja, schau. Fröhli.
Ja, bin ja? Ich definitiv.
Genau. Ja, hey, jetzt Action hier rein, nicht mehr jammern. Was geht's genau heute? Wir sitzen mal wieder in gewohnter Zweisamkeit vor dem Bildschirm und gucken uns gegenseitig in die Kamera.
Ja.
Nee, nicht in Kamera. Doch, wir gucken in die Kamera und sehen uns gegenseitig auf dem Bildschirm.
Sehen uns gegenseitig,
so,
genau.
So sieht's auch. 4 Wochen ist es her, dass wir das letzte Mal gesprochen haben, weil du ja vor 2 Wochen dieses sensationelle Interview mit
Marco
machen durftest zum Thema seiner Wüstenlauferfahrung und natürlich zu den Barkley Marathons.
Ach, ja.
Da kamen ja so ein paar Insider-Tipps raus. Ich weiß nicht, ob er da alles hat sagen dürfen, aber wir haben es jetzt mal in den Äther geschmissen.
Ja, so ein bisschen was hat er schon verschwiegen, sagen.
Ja, das
also
denke ich
verschweigen
doch.
Müssen, ja.
Aber das heißt für uns heute richtig, richtig viel Arbeit, weil wir haben nämlich jetzt nicht nur die letzten 2 Wochen, die wir mal aufarbeiten müssen, was wir denn eigentlich so gemacht haben, sondern jetzt haben wir 4 Wochen. Und von daher wird unsere Episode heute, um da einen kurzen Überblick zu geben, sicherlich im Schwerpunkt über unsere letzten 4 Wochen handeln. Was haben wir da erlebt? Was haben wir getan? Da waren sicherlich auch ein paar spannende Läufe und Ereignisse dabei. Dann haben wir ein kleines Special, nämlich zum Thema Bodyweight Strength Training für Trailrunner. Jetzt habe ich es fast versemmelt hier.
Ja.
Da hat nämlich ein sehr cooler Kollege von uns, nämlich der Erik Lichtenstein, für die Trailmanics ein Trainingsprogramm zusammengestellt und das
verrate
live.
Das schon alles, Mensch.
Ja, mehr Details sage ich ja nicht, das kommt ja dann. Aber da erfahrt ihr heute bei uns auch in der Episode, was man da mitnehmen kann und welche Übungen sicherlich sinnvoll sind für uns als Trailläufer. Dann lösen wir unser Gewinnspiel auf zum Heuchelberg. Trail und
Heuchelberg. Jetzt darf sich
Heuchelberg. Und schließen natürlich wie gewohnt mit unserem Trail Rookies 1x1 ab. Und ich würde sagen, es könnte ein bisschen länger werden, deswegen steigen wir nochmal direkt ein. Lieber Christian, 4 Wochen. Was ist da passiert in deinem Leben, in deiner Läuferkarriere, privat? Was möchtest du uns mitteilen?
Oh, eigentlich nichts. Wir können schon weitergehen.
Nein.
Spaß noch.
Umso interessanter wird es. Jetzt will ich es wissen. Was ist los gewesen?
Ah, was war los die letzten 4 Wochen? Ja, das ist noch interessant, die Frage. Natürlich ein paar Läufe, wie immer. Kein gezieltes Training in dem Sinn, dass ich jetzt irgendwie mich an irgendeinem Plan gehalten habe. Erstens mal ist das symptomatisch für mich. Zweitens mal habe ich mir gedacht, ich lasse mal etwas ruhiger angehen. So nach dem Lake Zürich 100, der hat doch noch deutlich länger nachgehangen, als ich das ursprünglich geplant hatte. Wollte dann auch tatsächlich noch Ausgleichstraining einbauen in Form von Velofahren und das ging dann auch gut bis letzte Woche. Dann habe ich mein Velo zerlegt, zum Glück mit wenig Folgen für mich und das Velo lässt sich ziemlich sicher auch wieder reparieren, aber es war halt einfach keine schöne Geschichte.
Erzähl, jetzt musst du es erzählen. Zerlegt, also er hat es nicht auseinandergebaut, gedacht. Sondern
nein,
voller Fahrt heraus.
Naja gut, volle Fahrt nicht, dann glaube ich wäre es nicht so glimpflich ausgegangen, aber doch relativ zügig, sagen wir so mit 24, 25 vielleicht, bin ich auf eine Straße gekommen, die abgebrochen war auf der rechten Seite. Das heißt, der Rand hat gefehlt, war nicht mehr befestigt und war relativ ausgefranst und ich bin dann eigentlich in die erste Spurrille reingefahren und dann keine Chance mehr da rauszukommen. War dann drin, wusste auch, jetzt geht's dahin. Ich komme auch nicht mehr aus den Klickpedalen raus. Das ging alles zu schnell. Konnte dann gerade noch so ein bisschen runterbremsen und lag eigentlich dann im Gras oder im Feld.
Aber im Gras, Gott sei Dank. Nicht auf irgendeinem Steinen oder harten Untergrund.
zum Glück auf dem Feld, es war noch heftig genug, mir hat die Schulter dann relativ wehgetan, noch ein paar Tage danach und das Knie aufgeschlagen, aber was noch schlimmer ist, du kennst das ja, du schaust dann dein Velo an und siehst dann, dass der Bremsschalthebel komplett abgebrochen ist und der Lenker verdreht.
Wer bremst, verliert, brauchst du doch nicht.
Ja, so bergab die hintere Bremse und gerade das Schalten wäre doch schön gewesen auf dem Weg nach Hause, denn ich musste dann irgendwie noch nach Hause kommen, es war so 10 Kilometer weg von mir und ja, das war es dann erstmal mit dem Velo-Ausgleichstraining. Mhm. Zum Glück habe ich noch so einen Heimtrainer, auf den ich mich jetzt setzen kann. Und so
ein ja, aber erstmal toi, 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 oder Glück, dass da nichts körperlich passiert ist, die dich verletzt hast oder Schlimmeres. Ne? Also.
Aber das zeigt eben auch, dass wie schnell sowas gehen kann und vor allem ist es eigentlich genau zum denkbar schlechten Zeitpunkt passiert, nämlich zu einem Zeitpunkt, wo ich wirklich niemanden erreichen konnte. Das war nämlich am Morgen, der mich irgendwie hätte abholen können im Extremfall. Und sollte das nicht so ganz auf die leichte Schulter nehmen.
Was war das für ein Tag?
Wann war das? Ich glaube, letzte Woche Mittwoch, Donnerstag.
Du weißt ja, ne? Mittwoch bin ich immer im Homeoffice.
Ja, Donnerstag glaube ich aber nicht. Donnerstag warst du nicht da, nein.
Ja, Donnerstag nicht, aber ein Anruf. Glaub,
Donnerstag war das, ja.
Zweifel anrufen kannst du immer.
Dankeschön, das ist nett.
Habe auch ein Fahrrad. Anhänger hinten.
Oh cool, ja genau, weil ich dann humpel ich zu seinem Fahrradanhänger. Nein, aber sind wir froh, dass es nur das Velo erwischt hat und ich doch relativ glimpflich davon gekommen bin. Insofern die News zum Velo und sonst ja ein paar kleinere Läufe, aber jetzt nichts Spezifisches.
Noch keine Struktur, einfach laufen lassen.
Genau.
Oder Schnee wandern lassen, ne? Da war noch was, oder? Ich habe da jetzt irgendwie gerade so ein Bild vor Augen.
Ja, ich wollte es verschweigen, aber tatsächlich.
Mir entgeht nicht. Hey, komm, was du auf Insta oder Strava postest, das brauchst du nicht verschweigen.
Ich bin ja selber schuld, dass ich es noch poste, groß und breit. Nee, es war eigentlich ein toller Tag. Ich habe mit dem Mike Kalk tatsächlich ausgemacht. Ein cooler Typ aus Zürich. Also Zürich und New York, muss man fast sagen. Er ist hier in der Schweiz aufgewachsen und New York ausgewandert und ist Starkoffer, glaube ich, kann man sagen. Also kann man auf Instagram mal nachschauen, macht relativ oder sehr coole Videos, finde ich, und postet die auch. Und ich hatte endlich die Chance, ihn kennenzulernen und er mich. Und wir hatten ausgemacht, nach Einsiedeln laufen zu gehen. Und wer kommt schon auf die Idee, dass Anfang Mai dann noch so viel Schnee liegt? Wir wussten, es liegt Schnee, aber so viel davon gingen wir jetzt nicht aus. Und haben uns dann durch die Schneemassen gekämpft, teilweise wirklich bis zum Knie im Schnee gestanden. Hätten das wahrscheinlich sogar durchgezogen, hätte nicht dann im letzten Moment noch eine Lawine den Weg tatsächlich so verschüttet, dass kein Durchkommen mehr war. Und dann
jetzt zucke ich bei dem Wort Lawine, vielleicht auch der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin.
Ja, also man muss es alles relativieren, es ist natürlich Einsiedeln, da gibt es jetzt nicht diese Riesenlawinen, aber es war genug Schnee, dass der Weg nicht mehr begehbar war, also man konnte da nicht mehr durch auf dem Wanderweg. Und die Lawine war auch vorher schon abgegangen und trotz allem, wir wollten dann da nicht mehr durch. Das Risiko war dann einfach wirklich zu hoch, auch an der Stelle, auch vielleicht abzurutschen.
Ich habe dann umgedreht.
Wir sind dann umgedreht, noch so 500 Meter zurück und dann wirklich runter. Das war noch lustig, durch den Schnee, den Downhill. Und so sind wir dann wieder zurück nach Einsiedeln gelaufen. Waren am Schluss doch 17 Kilometer mit 1000 Höhenmeter, irgendwie so im Dreh. Also doch ein ganz schönes Läufchen gewesen und ein sehr geschwätziges, das darf man, glaube ich, auch ruhig sagen.
Okay.
Und ganz, ganz liebe Grüße an der Stelle an Mike, war echt ein cooler Lauf.
Ja, crazy. Also du hast einfach so ein bisschen das Spontane gesucht, spontane Erlebnisse, Abenteuer in den letzten 4 Wochen.
Ja. Ich habe es so ein bisschen genossen, würde ich sagen. Auch mit der Familie zusammen. Tags davor waren wir auf der Rigi oben und sind dort wandern gegangen. Und ich bin dann zumindest runtergelaufen in Downhill. Das war eine schöne Geschichte.
Schön.
Einfach so ein bisschen genießen, weißt du? Ich glaube, sowas Ähnliches hast du ja auch gemacht, ne?
Ja, genau. Direkt nach dem Eco-Trail. Meine erste Woche gar nichts und dann noch so 2-3 Wochen einfach so ein bisschen so
gechillt.
Einfach drauf losgelaufen, je nachdem, worauf ich gerade Lust hatte, genau.
Tut auch mal gut.
Aber mit der Zeit ist bei mir ja vorbei jetzt. Jetzt stecke ich ja schon wieder in der Struktur. Und es macht auch Spaß. Also von daher sage ich nicht, dass ich mich da zwingen muss.
Du bereitest dich ja jetzt schon auf den großen Lauf, ne?
Ja, sozusagen. Also auf den Eiger, auf die 250 Kilometer dort. Meine letzten 4 Wochen, es klingt immer, ich glaube, das habe ich schon vor 4 Wochen war ich da, glaube ich, schon drin. Jetzt muss ich gerade gucken. Da habe ich, glaube ich, schon, da bin ich gerade aus dieser Spaßgruppe raus, glaube ich. Also als wir die letzte Aufnahme gemacht haben, fing, glaube ich, gerade meine Woche an.
Jetzt bist du da gerade ins strukturierte Training?
Ja, nee, ich bin eine Woche davor gewesen. Ich bin deswegen vielleicht ganz spannend jetzt. Ich habe so ein bisschen Übergangswoche noch gehabt, wo ich so ein bisschen langsam wieder Struktur und Intensität reingebracht habe. Und ich stecke jetzt gerade mitten wieder in dem Threshold-Block. Das heißt, was ich jetzt gerade mache, ist nochmal einen Fokus auf meinen Threshold-Bereich zu geben. Das heißt, ich laufe viele Intervalle an der Laktatschwelle gerade und bin da jetzt in der dritten Woche. Genau, wenn wir sagen, seit 4 Wochen nicht aufgenommen. Genau, ich bin jetzt in der dritten Woche. Und diese, oder warte mal, 1, 2, 3. Nein, ich komme jetzt in die 4. Woche tatsächlich. Ich komme jetzt in die 1, 2. Nein, doch 3. Sorry, hin und her. In die 3. Woche komme ich jetzt Laktat nochmal und die Woche drauf ist dann eine Recovery-Woche. Das heißt, aber in der Woche stehen nochmal typische Laktateinheiten ein und das ist bei mir typischerweise, sind das 2 Einheiten, wo ich zum Beispiel jetzt 3x12 Minuten.
Also 2 Einheiten pro Woche. Ne?
3 Einheiten pro Woche. Also 3 Einheiten insgesamt mit Intervallen, aber 2 davon sind reine Intervalleinheiten und eines kombiniert mit einem langen Lauf. Und typisch ist so, dass ich 3x12 Minuten Intervalle gemacht habe. Die kann man am Berg laufen. Ich habe mich aufgrund des schönen Wetters, was wir hatten, dazu entschieden, die auf meiner Rolle zu machen. Ja, so beschissen das Wetter draußen. Wo ich gesagt, ich habe echt keinen Bock, jetzt noch bei Graupel und Schneeregen und sonst noch was da irgendwelche Berge hochzulaufen, weil ich diese Intervalle auch nicht gerne auf der Bahn mache, sondern ich habe sie gerne am Anstieg, damit ich nicht so einen großen Impact habe auf meine Muskulatur von den Stößen und Schlägen, wenn ich sie flach laufen würde, weil ich sie dann viel schneller und intensiver laufen müsste. Also habe ich so 3x12 auf meiner Rolle gemacht. Dann mal so einen lockeren Endurance-Lauf dazwischen, zwischen den 2 Intervalleinheiten. Dann habe ich eine Recovery-Einheit gemacht und dann vielleicht auch mal einen Tag, wo ich gar nichts gemacht habe. Und dann am Wochenende habe ich dann nochmal 2 längere gemacht, entweder ein 2-Stünder oder ein 3-Stünder. Und da habe ich dann zum Beispiel bei dem ersten von beiden habe ich dann immer noch mit 3x8 Intervallen gestartet und habe dann nochmal bis zu 3 Stunden das Ding ausgelaufen.
Wie muss ich mir das vorstellen? Machst du dann so eine Art Fahrtspiel oder machst du dann wirklich
Fahrtenspiel ist ja mehr oder weniger, du suchst den Fixpunkt oder irgendwie.
Du variierst mit Tempo.
Ja, genau, aber auch zu einem Fixpunkt hin und dann läufst du zu dem Punkt hin und dann hörst du auf. Das ist ein bisschen, es hat eine gewisse Struktur, aber bei mir ging es wirklich, ich habe wirklich die 3x8 Minuten. Ich wollte wirklich 8 Minuten am Berg und nach den 8 Minuten genau 4 Minuten locker traben und dann wieder 8 Minuten. Und Fahrtenspiel ist da ja ein bisschen flexibler, typischerweise. Eben, nee, das waren bei mir wirklich, waren bei mir wirklich Intervalle. Und als ich dann fertig war mit den 3x8, bin ich einfach noch in Anführungszeichen 1,5 bis 2 Stunden ausgelaufen. Und habe dann so 3 Stunden voll gemacht.
Das heißt, so, die 2 Intervalleinheiten hintereinander sogar, an 2 Tagen hintereinander.
Nee, typischerweise, also ich habe es aber immer ein bisschen angepasst, je nachdem, aber ich habe die Intervalleinheiten eigentlich nie hintereinander gemacht. Ich habe entweder Montag Intervall, Dienstag locker, Mittwoch Intervall, Donnerstag locker, Freitag vielleicht die Intervall oder am Samstag, je nachdem, aber ich habe eigentlich immer einen Tag locker oder Pause dazwischen gehabt. Genau.
Macht ja durchaus Sinn. Ne?
Ja. Das habe ich jetzt so, also das ist so grob der Plan, den ich jetzt gemacht habe. Und dann gegen Ende des Blocks reduziere ich aber die Zeit in der Intensität, sondern bin dann eben von 3x12 jetzt auf 3x10 dann runtergegangen. Und jetzt zum Beispiel die Woche sind es 3x8. Weil du über die Woche einfach immer mehr ermüdest. Und dem zolle ich irgendwie entgegen, indem ich dann die Intensitätszeit ein bisschen reduziere. Statt die 12 habe ich dann jetzt 8 Minuten. Und der Rest bleibt eigentlich identisch. Dafür werden die langen Läufe ein bisschen länger. Dafür langsamer. Also nicht im Intervallbereich natürlich. Das ist so grob jetzt die letzten 4 Wochen. Und da waren dann noch so ein paar spannende Events, die dann noch stattgefunden haben.
Genau, das stimmt, ja.
Vor einer guten Woche war es nämlich so, dass mich der liebe Carsten angesprochen hat, dass er am Halbwieder See einen Marathon läuft. Der Halbwieder See, das muss man wissen, ist bei mir quasi vor der Haustür. Das sind irgendwie 9 Kilometer weg. Und das ist so meine Strecke, die ich immer für die Paris-Marathon Ultra-Trail-Vorbereitung gelaufen bin. Das heißt, von mir zum Halbwieder See runter, eine Runde rum, wieder zurück, hast du so knapp Marathon. Und das Thema ist, er ist Teil des 100er Marathon Club Schweiz und die haben dort den zweiten Halwil-Schloss-Marathon oder Schloss-Halwil-Marathon organisiert. Das heißt, sie haben dort eine VP aufgebaut. Du konntest dich dort melden und dann gab es wie 2 Starts, einen um 9, einen um 10, aber jetzt ohne große Zeitmessung und mit einer VP nach genau einer Runde. Das heißt, nach dem Halbmarathon konntest du ein bisschen Wasser auffüllen, ein bisschen was essen und dann bist du die zweite Runde gelaufen. Strecke war markiert und ansonsten aber alles recht Freestyle. Und Carsten ist eben dorthin. Ich hatte mal meinem Kalender geschaut. Er hatte mich am Freitag gefragt und ich habe für Freitag oder Samstag hatte ich lange Läufe stehen mit 3x8 Minuten Intervall, wie eben gerade beschrieben. Und dann habe ich so überlegt, ja komm, dann machst du so einen langen Lauf doch mit dem Carsten gemeinsam, kombinierst du dieses Event mit deinem Training und dann haben wir uns quasi getroffen am Samstag, also so recht spontan, und sind dann dort los und haben erstmal beide zusammen, weil wir beide das im Plan stehen haben, auf der Marathonstrecke mal mit 3x8 Minuten Intervallen gestartet, die wir dann so im 3,55er bis 3,50 Tempo zum Teil.
Carsten wusste das, oder?
Carsten wusste das. Er hatte die 3x8 Minuten auch im Plan stehen.
Ah, okay.
Und dann haben wir die zusammen dort gelaufen und nachdem wir dann mit den 3x8 durch waren, haben wir dann den restlichen Marathon halt dann im Endurance-Bereich gelaufen und zum Schluss ein bisschen langsamer als das, weil es war der erste warme Tag seit 2 Wochen. Und ich habe halt von der ersten Minute an schon gemerkt, und das war noch bevor wir die Intervalle gelaufen sind, mein Puls ist heute einfach um 10 Schläge über dem, was er normal ist. Und Carsten ging es genauso. Und so war es dann hinten raus schon noch ein bisschen eine harte Nummer. Aber ich glaube, dann sind wir so um die 3,50 den Marathon dann fertig gelaufen. Mit einer entsprechenden Pause in der Mitte, die wir noch gemacht haben, die wir da nicht rausgestoppt haben. Aber es war dann war eine coole Runde. Also 2x um den Halbwieder See, nette Leute getroffen, wirklich auch im Nachgang noch toll gequatscht und dann während des Laufs natürlich mit Carsten die ganze Zeit am Quatschen gewesen. Hinten raus ein bisschen weniger. Ich glaube, da haben wir dann beide mir auf die Zähne gebissen. Aber im Großteil der Strecke haben wir echt gute Gespräche geführt und das war eigentlich ganz schön.
Ja, und das ist mich gerade so übergangen, weil du hast noch ein paar Höhenmeter ja auch gemacht, der Halbwieder Seelauf oder Halbwieder See hat ja noch ein paar Höhenmeter, oder?
Ich weiß es gar nicht.
500-600 seid ihr bestimmt noch gekommen dann.
Ah, nee, das glaube ich nicht. 500-600 glaube ich nicht, ich schaue gerade mal nach. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Wäre noch interessant.
Ja, wo sehe ich das, Ich habe gerade die Datei offen, ich gucke gerade mal nach.
Würde mich jetzt echt interessieren. Ich glaube, der hat nämlich so ein paar überraschend viele sogar.
Oh ja, 441. Ja, gut, ne? Ja, schau, hey, umso
cooler. Das unterschätzt man, ja. Also insofern, cool, ja.
Ja, und das Coole war dann, das ist jetzt so Side-Story, ist jetzt nicht abgestimmt. Und ich fand das halt cool, dass das einfach so organisiert wird und dass das so eine Community auch zur Verfügung gestellt wird und ich auch als nicht 100 Marathon-Club-Mitglieder mitlaufen durfte und mich da verpflegen durfte. Und habe dann auch angefragt oder gesagt, dass ich gern spenden möchte und wie ich das machen kann. Und dann haben sie mich angeguckt und meinten, du kannst ja auch Mitglied werden. Die einzigste Voraussetzung ist, du musst schon 25 Marathon-Finishes haben und oder Ultra-Finishes. Und das hast du ja bestimmt, haben sie zu mir gesagt. Und da habe ich kurz überlegt. Da ist dann so mein Ehrgeiz geweckt worden. Also das muss ich jetzt mal rauskriegen. Und dann war ich zu Hause an diesem Tag noch und habe wirklich angefangen zu recherchieren. Und da wird es dann schwierig, weil meine Strava-Daten reichen, glaube ich, bis 2012. Älter habe ich keine Strava-Daten. Und dann habe ich angefangen, so aus dem Kopf raus, nochmal so, hey, mein erster Marathon, das war der Städtemarathon Erlangen-Herzogenaurach 2002. Mhm. Im Internet gesucht, du findest keine Ergebnisse mehr. Also es gibt nichts. Nichts.
2000, wann war das?
2002.
Zwei, ja. Ja, ja klar. Ja.
Und dann habe ich meine wir hatten ja mal über Medaillen gesprochen. Ich habe gesagt, ich schmeiß alles in so eine Box. Mhm,
genau.
Dann habe ich diese Box ausgepackt und dann habe ich da auch noch Urkunden drin gefunden und dann habe ich zumindest die Zeit nochmal gehabt. Und dann habe ich mittels der Urkunden meinem zeitlichen Gedächtnis eine Liste angelegt und habe mir mal angeschrieben, okay, 2002, der Städtemarathon. Im September war der Fränkische Schweiz-Marathon, den ich gelaufen bin. 2003 bin ich den ersten Zürich-Marathon gelaufen damals. Und dann habe ich mir das alles so rekapituliert und habe dann die Urkunden durchgeschaut und aus dem Kopf raus. Und dann war ich da durch, dachte ich, jetzt habe ich alles. Dann habe ich die Medaille nochmal in die Hand genommen und dann hatte ich Medaillen in der Hand, sage ich, wo ich gesagt habe, oh stimmt, da bin ich ja auch einen Marathon gelaufen. Oh, da war ich ja auch noch ein. Und dann habe ich die noch ergänzt und hab mal diese Liste vervollständigt und kam dann am Ende so, ich glaube, bin so bei 44, 45, 46 gefinischten tatsächlich, Marathons plus Ultra-Events. Mhm. Ja, und jetzt bin ich auch Vereinsmitglied vom 100-Marathon-Club. Wobei ich nicht cool das Ziel habe, die 100 voll zu kriegen. Aber irgendwie finde ich es irgendwie schon cool, jetzt auch mal wieder zu wissen, wo ich stehe.
Also du bist ja mit deinem Einstieg sozusagen schon auf die Hälfte gekommen. Von daher
ja, noch nicht ganz.
In die richtige Rechnung.
Das Blöde ist nur, wenn du ein 100er Ultra läufst, dann zählt es auch nur wie ein Punkt.
Ein Marathon.
Nicht wie zwei Marathon. Das wäre doch mal nice, okay. Oder? Aber gut. Nice
Wollte ich noch fragen, ob das tatsächlich jetzt als zwei gewertet wird oder als eins. Nein. Ist einer. Nein. Ah, okay.
Aber es ist einfach cool, weil es ist echt eine Truppe, die hat einfach Bock auf Laufen und du kannst gefühlt wirklich jedes Wochenende, wenn du Bock hast, Marathon irgendwo laufen. Was jetzt nicht unbedingt mein Fall ist, aber gerade jetzt vor Paris, muss ich sagen, wäre das eigentlich gar nicht schlecht gewesen, anstatt da immer allein.
Ah ja, klar.
Irgendwie seine Runden zu drehen, an so ein organisiertes Event zu gehen, wo es auch ein bisschen VP gibt, sage ich mal, und du auch immer nette Leute hast, mit denen du dann vorher, nachher quatschen kannst. Und
absolut, ja.
Von daher finde ich das eine super coole Sache. Also das da an der Stelle.
Cool.
Ja,
so und dann bist du dann noch nebenbei Mitglied geworden.
Ja, genau.
Im 100-Marathon-Club. Sieh an.
Genau. Ja, und dann ging es noch ein bisschen weiter. Dann kam mal eine Instagram-Nachricht an mich vom Robert, Robert Peterhans, der quasi Präsident oder Vorstand oder Gründer vom Zürich Rent, von der Zürich Rent Laufgruppe ist.
Ja, ja.
So nach dem Motto, hey Christian, wir müssen unbedingt telefonieren. Wie kann ich dich erreichen? Und ich dachte so, was ist da los? Ich hatte mit Robert davor eigentlich noch nie groß Kontakt, also wir kannten uns nicht persönlich. Mhm. Ich habe nur gedacht, oh, haben wir irgendwas Böses uns am Podcast gesagt? Gibt es jetzt Ärger oder was ist da los? Ne? Und dann kam einfach so das Thema, hey, wir brauchen nicht bei der Sola-Stafette als Läufer. Und wer Sola-Stafette nicht kennt, Sola-Stafette, das ist wirklich so eine Art Großereignis. Also es gibt mehrere Sola-Stafetten in der Schweiz, aber die in Zürich ist sicherlich ein Riesending. Das sind knapp 1000 Teams. Also wirklich Mannschaften. Vielleicht
noch ganz kurz, für was steht dieses Sola?
Ich kann es dir gar nicht sagen. Weiß nicht, was die Abkürzung Sola ist. Es gibt ja auch Sola Vinti, Sola. So, ich kann es dir gar nicht sagen. Gute Frage. Vielleicht kriegst du es ja parallel raus online. Oh, ich weiß mal. Es nicht. Fakt ist, Sola Stafette, wie schon der Name sagt, es gibt immer eine Übergabe von einem Läufer oder Läuferin zum nächsten Läufer oder Läuferin. Es ist insgesamt eine Gesamtstrecke von 113 Kilometern und 2600 Höhenmeter zu überwinden. Und diese Strecke ist aufgeteilt auf 14 Teilstrecken. Und jede Teilstrecke wird quasi von einem Läufer oder Läuferin gelaufen. Und das geht von leichten Strecken bis zu sehr anspruchsvollen Strecken. Das ist auch so in der Charakteristik entsprechend beschrieben. Also als Beispiel, es gibt Strecken, die sind knapp 3 Kilometer mit 65 Höhenmeter. Und dann gibt es wieder Strecken, ich glaube die längste, die hat 13,9, also fast 14 Kilometer mit 288 Höhenmetern. Also es ist sehr unterschiedlich. Und jetzt haben sie von Zürich Rent ein Team gebildet und ihnen sind, glaube ich, Leute abgesprungen. Und dann kam er, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, wie, aber er kam auf mich und hat mich angeschrieben. Ich habe das Gefühl, der Carsten steckt da dahinter, weil im Nachgang habe ich festgestellt, Carsten war ja auch Teil der Mannschaft. Aber ich glaube, ja, er wurde auch nachträglich akquiriert. Ja, ja. Auf jeden Fall habe ich dann eine Strecke bekommen, die auch als anspruchsvoll klassifiziert war, und zwar die sogenannte Strecke 9 von Fluntern nach Forch. Das ist, wer sich in Zürich ein bisschen auskennt, Fluntern, das ist quasi beim Zoo direkt oben. Da ist so ein großes Sportgelände vom ASVZ. Und da war dann Übergabe im Startbereich. Und ich bin dann quasi nach Forch gelaufen. Und das ist wirklich so ein Ding. Ich habe knapp 260 Höhenmeter auf der Uhr gehabt. Oder ein bisschen mehr. Und es ist wirklich von der Strecke meiste Waldwege. Und du gehst eigentlich von Anfang bis zum Ende, kannst du sagen, kontinuierlich nach oben. Und nur das letzte Stück und mittendrin war mal so ein, zwei Stellen, wo du mal kurz downhill-mäßig ballern konntest. Ansonsten wirklich nur nach oben. Und Distanzen so 11,1 Kilometer gewesen. Und das war für mich jetzt auch sehr gesagt, das passt eigentlich gerade super, weil ich steck mitten in der Threshold-Phase. Und habe dann meine dritte Laktateinheit waren eben keine Intervalle, sondern ich habe gesagt, ich nutze das, um dort wirklich an der Laktatschwelle zu laufen. Mhm. Bin das Rennen dann auch sehr kontrolliert gelaufen. Ich habe nicht überpaced. Ich habe sicherlich noch was im Tank gehabt am Ende, aber ich bin immer genau in diesem Schwellenbereich gelaufen, wo ich eigentlich sein wollte. Ich wollte mich auch nicht total abschießen, damit ich dann ewig lang Regeneration habe. Und konnte dann dort Training unter Wettkampfbedingungen machen und mit sehr viel coolen, lachenden Gesichtern auch unterwegs, weil wer da nach Zürich geht an dem Wochenende, es steht ganz im Zeichen des Ola. Also es ist wirklich überall Läufer und du triffst auch immer wieder Bekannte, alte Bekannte. Wir haben Lake Zürich Finisher getroffen, die unterwegs waren. Es war wirklich ein großes Hallo, sage ich mal, untereinander. Ja, es war wirklich toll.
Ah, schön.
Ja, und dann hat es auch noch relativ gut geklappt. Ich bin da verletzungsfrei durch, habe da mein Tempo durchziehen können und konnte meinem Team dann auch noch mal ein Stück helfen, ergebnistechnisch da ein bisschen nach vorne zu klettern. Und das haben wir dann noch bis zum Schluss kontinuierlich ausgebaut, sodass wir als Gesamtteam den 70. Platz von 997 Teams bekommen haben. Und das ist eigentlich
das ist schon ordentlich,
recht geiles Ding. Und vor allem, das muss ich sagen, ich weiß nicht, wieso die Frauenquote in anderen Teams war. Es gibt auch reine Männermannschaften. Von unseren 14 Teilnehmern hatten wir tatsächlich 6 Damen im Team. Und ich würde sagen, da haben wir eine richtig gute Quote gehabt. Und können wir richtig stolz sein auf das coole Ergebnis. Also das war so mein Erlebnis. Auch mal Training mit Spaß verbinden. Ne?
Ah, ja, ja. Sola ist schön. Ich war vor 2 Jahren, glaube ich, Teil, durfte ich mitlaufen ein Stück. Ich weiß übrigens jetzt mittlerweile, woher der Name kommt. Das ist interessant. Ich dachte immer, so eine Abkürzung ist es aber nicht. Sondern willst du es wissen? Es ist ein akademischer Staffellauf, so viel ist mal klar. Und der Name Sola-Staffette kommt aus dem Schwedischen, nämlich Sonnenstaffette, Schwedisch Sola-Staffette.
Ach so. Na, wir hatten auf jeden Fall Sonne an dem Tag. Kein Regen, war super.
Ja, und typisch für Schweden ist ja der Sonnenschein. Und
im Sommer schon.
Nein, ich meine, es ist tatsächlich in den 1970er Jahren kam das aus Schweden in die Schweiz.
Ah, spannend,
und der Name wurde dann übernommen.
Ja, mega.
Interessant.
Ja, ne, das waren so grob gesprochen meine 4 Wochen. Mein Fahrrad habe ich noch parat gemacht, habe nochmal ein Bike-Fitting gemacht, weil ich so ein bisschen Schmerzen hatte, wenn ich viel Gravelbike gefahren bin, und habe festgestellt, dass meine Sitzposition nicht so ganz ideal war.
Okay, und ist besser? Ich habe gesehen, cool. Du warst unterwegs.
Gestern bin ich 50 Kilometer nochmal gefahren und es hat sich richtig gut angefühlt.
Siehst du, also, ich habe letzte Woche noch zu dir gesagt, Chris, wir müssen mal eine Runde mit dem Velo drehen.
Ja.
Und dann, ja.
Tja.
Weißt du, wenn ich jetzt hier so da sitze und nach rechts schaue, da steht mein Velo und es tut so richtig weh, irgendwo diesen Bremsschalthebel da vorne zu sehen.
Das glaube ich.
Ach ja.
Das glaube ich dir. Ja, nee, das war so meine Woche, meine 4 Wochen.
Super, sehr schön. Du hast einiges erlebt, würde ich sagen.
Definitiv.
Wir einiges erlebt. Ja, nu?
Machen wir weiter.
Du hast es ja schon angesprochen mit dem Bodyweight Strength Training.
Ja, genau.
Noch eine interessante Geschichte. Und zwar auch spontan. Es steht alles irgendwie so im Zeichen des Spontanen. Hat Erik Lichtenstein, und du hast ja gerade schon gesagt, das ist ein Kollege von den Trail Maniacs. Und natürlich nicht irgendwer, sondern seines Zeichens Lehrbeauftragter. im Departement für Sport, Bewegung, Gesundheit in Basel. Also jetzt nicht irgendjemand, der irgendwas macht, sondern tatsächlich jemand, der auch weiß, von was er spricht. Und wer Eric kennt, weiß, er ist sehr deutlich in dem, was er da sagt. Und insofern habe ich mich sehr gefreut darauf, dass er letzten Mittwoch ganz spontan uns eingeladen hat an einem oder an einer Einführung zum Thema Bodyweight Strength Training for Trailrunners teilzunehmen und hat das ganz, ganz hervorragend gemacht. Und was noch dazu kommt, er hat sich wirklich die Arbeit gemacht und das finde ich wirklich spitze von ihm. Er hat das alles in Filmchen festgehalten und auf YouTube zur Verfügung gestellt und uns auch die Erlaubnis erteilt, dass wir das hier teilen dürfen.
Und peilen tun wir es hoffentlich auch, peilen, wenn wir es anschauen.
Peilen tut es auch hoffentlich. Also er hat das auch sehr, sehr gut tatsächlich erklärt und dargestellt. Und wir verlinken das dann später in den Shownotes. Schaut euch das unbedingt an. Das ist wirklich eine tolle Geschichte, die er da gemacht hat. Zeigt auch die Übungen, erklärt dann auch so ein bisschen dazu, warum in dem Text drunter, also warum man das tun sollte und wo der Fokus drauf liegt, welche Variationen es gibt, vielleicht welche Steigerungsformen es noch dazu gibt.
Cool.
Und wir konnten das eben live bei ihm dann miterleben letzten Mittwoch.
Magst du mal kurz so zwei, drei Übungen?
Chris, du bist sehr leise.
Magst du mal zwei, drei Übungen? Hörst du mich wieder?
Das stimmt jetzt gerade nicht. Ich höre dich nämlich nicht mehr.
Okay.
Oh, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt haben wieder? Wir zum ersten Mal in unserer Geschichte technische Probleme.
Hörst du mich wieder?
Ich höre dich tatsächlich nicht mehr. Ich weiß nicht, was schiefgelaufen ist.
Hallo? Das ist aber komisch, weil bei mir schlägt es aus und ich höre mich super und ich höre dich super. Vielleicht liegt es an dir. Vielleicht ist dein Mikro gerade irgendwie ausgefallen. Dein Kopfhörer, meine ich. Ich bin mal gespannt, ob man meine Aufnahme hört danach, wenn du so ungläubig guckst.
Jetzt?
Ja? Hörst du mich?
Jetzt geht's wieder.
Bin mir sicher, dass ich drauf war. Wahrscheinlich war dein Kopfhörer irgendwie. Weil bei mir sind die Ausschläge sind alle normal.
Ja, ja, ich habe es gesehen. Deswegen hat es mich ja so gewundert, dass bei mir nichts passiert ist.
Bin gespannt, was
einmal was wieder da.
Okay, was ich fragen wollte.
Ja.
Kannst du uns ein paar Übungen mal so gerade mündlich erläutern? Oder vielleicht Nein. deine Lieblingsübungen? Welche hat dir denn am meisten wehgetan? Oder vielleicht, bevor wir da anfangen, vielleicht generell, es geht wahrscheinlich, welche Muskelgruppen angesprochen worden sind.
Es geht tatsächlich darum, dass er uns so ein bisschen auch die gesagt hat, worauf man den Fokus legen sollte als Trailrunner oder was eigentlich der Unterschied ist zwischen dem typischen Straßenläufer und dem Trailrunner oder welche Muskelpartien bei uns typischerweise beansprucht werden und auch trainiert werden sollten. Und das sind doch im Wesentlichen zwei Muskelpartien, nämlich einfach der vordere Oberschenkelmuskel fürs Downhill-Laufen, der gut trainiert sein will. Und das kann man eben unterstützen durch verschiedene Übungen, die er da auch schildert, oder beziehungsweise dann den hinteren Muskeln, auch das die Gesäßmuskulatur, die wir eben brauchen, dann zum Beispiel zum Bergauflaufen, oder?
Und beim Oberschenkel für Downhill, das heißt, ihr habt auch so exzentrische Übungen gemacht?
Ja,
weil das genau. ist ja immer das Spannende, gerade beim Downhill brauchst du ja eine exzentrische Belastung, wo du den mit bestimmten Übungen, wie ich glaube, mit beiden Beinen von der Kiste zum Beispiel runterspringen oder andere Dinge, wo du das, wie schon den Muskel dran gewöhnen kannst. Sind das solche Dinge oder was muss ich mir da vorstellen? Weil ich frage deswegen so doof, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich habe weder die Videos bis jetzt gesehen, noch war ich dabei an dem Termin. Das heißt, ich bin wirklich auch völlig unwissend jetzt.
Ja, er hat das auch schön benannt eigentlich. Er hat den einzelnen Übungen einen Namen gegeben. Ich weiß nicht, ob die von ihm stammen oder ob die tatsächlich irgendwo aus der Trainingslehre kommen. Ja, genau. So wohlklingende Namen wie zum Beispiel Plyo Glute Hambridge oder Plyo Up Unilateral Heart. oder Plyo Split Squat Level 3. Das sind eben genau diese angesprochenen.
Okay, Übungen. Ich dachte jetzt eher so Squat Crasher oder.
Nein, er hat das tatsächlich benannt und ich denke, da, so wie ich ihn kenne, steckt da auch tatsächlich ein System dahinter. Ich kann es nicht sagen, weil ich natürlich nicht aus dem Bereich komme, bin da kein Experte, da müssten wir ihn vielleicht fragen bei Gelegenheit. Aber man sieht das auch sehr gut in dem Video, was er eben da dann anspricht, dass er bei dem Plyo Jump Classic Unilateral Level 3 zum Beispiel, springt er tatsächlich von einer Kiste mit einem Fuß nach unten, um dann wieder auf die zweite nach oben drauf zu springen. Oder?
Das sind die exzentrischen Belastungen, glaube ich.
Ja, und wenn man das selber mal gemacht hat, weiß man, dass das beim ersten Mal oder beim Zuschauen sieht das noch relativ einfach aus, aber dann spätestens beim Nachmachen merkt man dann, wie hart das eigentlich ist und dass es durchaus auch Sinn macht, die Sachen trocken zu üben quasi. Weil der Punkt ist einfach der, wenn du es im Rahmen dieser Übungen machst, dass du eine kontrollierte Umgebung im Vergleich zum Beispiel, wenn du halt auf den Trails unterwegs bist und versuchst, das on the run sozusagen zu trainieren, oder? Weil im schlimmsten Falle verknackst du dir halt wirklich den Fuß und dann wär's dann vorbei an der Stelle. Und hier hast du eine kontrollierte Umgebung, wo du auch so ein bisschen von der Intensität variieren kannst. Ne?
Das Spannende ist ja dann auch, oder was mich interessieren würde, die Häufigkeit der Anwendung. Oder gibt's den perfekten Zeitpunkt, um diese Übungen zu tun? Kann ich sie immer tun? Sollte ich sie dosiert einsetzen? Darf ich sie kombinieren mit meinem Lauftraining? Muss ich extra einen freien Tag dazu nutzen? Was hast du da so gelernt von Erik? Oder aus deiner eigenen Erfahrung, Christian?
Ich glaube, so speziell hat er jetzt nichts mehr dazu gesagt. Wenn, dann erinnere ich mich nicht mehr dran. Ich bin jetzt da, weiß Gott, kein Experte, aber wenn ich mir so aus meiner eigenen Erfahrung das Ganze anschaue, und ich glaube, das deckt sich auch mit dem, was du ja natürlich kennst mittlerweile, dass man diese Übungen, dass man es nicht übertreiben soll. Ich meine, der gesunde Menschenverstand muss bei allem mit dabei sein, was ich mache irgendwo. Ne? Das heißt, ich würde jetzt nicht raten dazu, eine Stunde sich auszupowern draußen an irgendeinem Berg und dann nach Hause zu gehen und zu sagen, und jetzt mal so ein bisschen Bodyweight-Training. Das, glaube ich, wäre der falsche Ansatz. Wohl aber sollte man warm sein, um natürlich diese Übungen zu machen. Das, glaube ich, gilt bei allen Kraftübungen, dass man sich zunächst mal warm machen sollte. Und jetzt nicht mit kalten Muskeln dann direkt von 2 Meter hohen Kisten mit einem Bein springt.
Alter, was habt ihr für Folterprogramm da gehabt?
Ja, es ging richtig zur Sache. Nein, natürlich übertrieben jetzt, klar. Aber es ist wenn man die Übungen sieht, dann tatsächlich auch und sich dann im ersten Moment denkt, naja, guck mal, das sind jetzt 30 Zentimeter. Es sind 30 Zentimeter, die man sich im freien Fall und auf einen Fuß jetzt beispielsweise konzentriert, oder? Und das kann eben schon dumm ausgehen, wenn man es übertreibt. Deswegen gesunder Menschenverstand. Erik hat auch noch recht schön das Ganze auch in Level eingeteilt, Level 1, 2 und 3. Versteht sich, glaube ich, auch von selbst, dass ein Anfänger und ich meine Anfänger jetzt nicht im Sinne von Laufanfänger, sondern Anfänger im Sinne von, ich fange mit diesen Übungen an, dass man zunächst mal tatsächlich bei Level 1 einsteigt und da nicht irgendwie jetzt einen falschen Stolz wirken lässt und sagt, ja, ich bin aber jetzt seit 10 Jahren Ultrarunner, ich mache gleich Level 3, unter dem geht's bei mir gar nicht. Das würde ich eher nicht tun.
Okay. Ja, ich glaube, weißt du, im Zweifel fängst du mit Level 1 an und wenn du merkst, dass das keinen Impact hat, dann gehst du zu Level 2. Hast du nichts kaputt gemacht. Aber schlimm ist, wenn du auf Level 2 einsteigst, weil du glaubst, dass du es schon kannst und dich danach verletzt oder eine Überlastung hast. Ja, also lieber einmal was trainieren, was vielleicht dann noch nicht so viel Impact hat und dann steigert dich, anstatt andersrum, ne?
Aber ich glaube, was man auf diesen Videos nicht sieht, und das ist ein bisschen ist schade, weil er hat natürlich, gut, da kommt halt der persönliche Impact noch mit dazu, was er dann natürlich erklärt hat, welcher Muskel jetzt im Speziellen dann angesprochen wird. Das heißt also, dort in der gemeinsamen Übung hatten wir natürlich auch die Möglichkeit, Feedback von ihm einzuholen und zu sagen, ist das jetzt der richtige Muskel, den ich da anspreche, oder ist es jetzt der falsche, oder?
So nach dem Motto, darf es hier ziehen oder muss es woanders ziehen?
Hm? Okay. Genau. Er hat das eben versucht zu beschreiben. Dort ist auch, also es ist sehr gut beschrieben, ne? Klar. Aber ich würde es auf jeden Fall auch gut durchlesen und mir im Vorfeld Gedanken machen und nicht einfach blind nachmachen.
Absolut.
Was ich auch nicht machen würde, um auf deine Frage nochmal näher einzugehen, wann ich es denn mache, ich würde es nicht an einem Ruhetag machen, wohlgemerkt. Also auch Strength Training und Resilience Training, wie er es genannt hat, sind keine Dinge, die man an einem Ruhetag macht. Ruhetag heißt tatsächlich Ruhetag.
Genau. Ja. Warum mache ich den? Weil ich meinen Körper Recovery Zeit gebe. Und dann muss ich auch kein Krafttraining machen, weil das ist halt auch Belastung für die Muskulatur. Ich glaube, was man so grob sagen kann, ist, ein bis zweimal pro Woche kann man sowas sicherlich machen. Öfter muss man es nicht machen.
Ja.
Vielleicht, wenn man sogar anfängt, macht lieber erstmal einmal die Woche. Dann kann man immer noch mal auf zweimal die Woche gehen. Mach es nicht an Tagen, wo du harte Intervalle läufst. Das macht sicherlich keinen Sinn. Mach es nicht an Tagen, wo du 3-4 Stunden läufst. Macht wahrscheinlich auch keinen Sinn.
Ja,
mach es an Tagen, wo du locker läufst. Okay, Ruhetage, Recovery sind wirklich Ruhetage.
So würde ich es zusammenfassen. Gut zusammengefasst. Ja. Definitiv.
Ja, cool.
Wir verlinken das Ganze in die Shownotes.
Ja, ich bin auch gespannt. Ich werde es mir auch mal reinziehen und direkt mal ausprobieren.
Und auch nochmal herzlichen Dank, Erik, dass wir es verlinken dürfen und dass du dir die Arbeit gemacht hast. Wirklich toll.
Ja, mega. Danke, Erik. Ja, bevor wir zu unserem nächsten Thema kommen, nämlich der Gewinnspielauflösung zum Heuchelberg, wollen wir noch was Kleines ankündigen,
Christian,
oder?
Genau.
Was uns jetzt die nächsten Wochen verfolgen wird bis zum 20. Juli 2024.
Ja, was war da jetzt? 20. Juli, es kommt mir so bekannt vor, dieses Datum. Irgendwas ist da. Ah, ja.
Genau.
Da ist doch. Nee, halt. Nee, mir fällt es gerade nicht ein.
Okay, dann löse ich mal auf, weil du hast das vielleicht schon verdrängt hier. Nein, also wir wollen hier in unserem Podcast regelmäßig, das heißt alle 2 Wochen.
Weißt du, ich stopp. Das ist so blöd. Ich hasse YouTube. Kennst du den YouTube-Effekt? Sorry. Ich habe gerade den Video vom Erik laufen lassen und jetzt kommt hier tatsächlich erster Auftritt von Otto Walkes in Wetten, dass 1982. Und ich habe Otto jetzt reinlaufen sehen und jetzt ist vorbei. Ich habe keinen klaren Gedanken mehr an irgendwelche Ultras, wenn ich jetzt Otto sehe. Ich muss es jetzt kurz wegklicken, kleinen Moment.
Ja, der hat so. Ja auch so einen Trippelschritt drauf, ne?
Ja,
der Otto. Den kann man schon Trace mal ausprobieren.
Ach Gott. Sorry.
Das war aber eine Zeitbombe jetzt hier. Okay, Otto, jetzt habe ich auch Otto im Kopf. Alles klar, seine Otifanten und
den hat er eben gerade noch gezeichnet.
Das denke ich immer dazu. Ne? Genau. Nein, aber was wir tun werden hier im Podcast ist, jetzt in allen kommenden Episoden werden wir Road to Eiger E101 von Christian dokumentieren oder besprechen.
Mhm, genau.
Weil sein Herzenstraum, also einmal hat er natürlich, weil er beim Lektüri unbedingt dabei sein wollte.
Das war mein Herzenstraum, ja.
Aber dicht dahinter ist, glaube ich, der E101 vom Eiger schon ein lang gehegter Traum von dir, Christian.
Absolut.
Den du dir ja jetzt durch Bestechungsgelder und was weiß ich was doch noch erschlichen und schwindelt hast.
Ja, muss man so sagen, ja.
Aber leider. Am 20. Juli ist es soweit und dann wird Tacheles geredet.
Yep.
Dann entscheidet nämlich der Berg darüber, wie es dir ergehen wird. Und was wir hier gerne im Cherokees Podcast künftig offenlegen wollen oder diskutieren wollen, das ist deine Vorbereitung. Mhm. Wie gehst du das Thema Road to Eiger E101 an? Wie strukturierst du dich? Was hast du vor? Rückblick, aber vielleicht auch mal dann auch im Rückblick vielleicht zu sagen, ja, hey, das hatte ich geplant, aber Pustekuchen, Familie, Job, alles war dagegen. Ich musste meinen Plan anpassen, weil das gehört einfach auch dazu. Und das wollen wir euch einfach auch da draußen mal mitgeben, dass nämlich nicht immer alles linear ist. Bei mir klingt immer so strukturiert, aber ich passe eben auch immer wieder an, wenn irgendwas vorkommt.
Mhm.
Und auch Christian wird das so gehen. Und da wollen wir so ein bisschen Einblicke geben, wie so seine erste 100 Kilometer Alpin-Ultra-Trail-Vorbereitung so läuft, welche Hindernisse entstehen, welche Herausforderungen entstehen Und vielleicht auch mal, wo wir vielleicht auch mal anderer Meinung sind. Aber das gehört ja alles dazu.
Absolut. Und der Grund, warum wir das machen, ist natürlich der, weil wir sagen, vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch da draußen genauso, die jetzt auch vielleicht vor dem ersten 100er stehen, vor dem ersten 70er, 80er. Im Prinzip ist das ja anpassbar auf die Entfernung. Die spielt jetzt erstmal keine so große Rolle, sondern es geht wirklich darum, wie bereitet man sich auf etwas Größeres vor, wie geht man daran. Und da haben wir natürlich auch unterschiedliche Herangehensweisen. Das ist schon so, glaube ich, Chris. Du bist mega strukturiert, haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen jetzt im Podcast. Bin ich nicht, werde ich auch nicht sein, versprochen, werde ich nicht so. Aber auch bei mir gehört natürlich Training mit dazu. Ich spätestens nach dem Lake Zürich ist mir klar, das geht ohne strukturiertes Training nicht. Und auch da habe ich mich schon relativ für meine Verhältnisse strukturiert vorbereitet. Und das Ganze ist mit dem Eiger natürlich nochmal ein bisschen anders angehen. Es sind mehr Höhenmeter tatsächlich, die zu laufen sind. Das Doppelte.
Ich weiß es gar nicht. Warte mal, 6700, ja, das Doppelte.
Ja, dann ist es
3,2 hatten genau. Wir am Lake Zürich, also ein bisschen mehr ist das Doppelte.
Ja, genau. Von daher ist es eine Nummer, die man absolut nicht unterschätzen darf, die ich auch wirklich nicht unterschätze. Ich weiß, wie viele gescheitert sind daran und das sollte natürlich möglichst nicht passieren. Insofern nehmen wir euch mit auf die Reise zum Eiger 101 im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau. Mit der ganz großen Auflösung dann am 20. Juli?
Am 20. Juli.
2024. Wie bitte?
Ja, am 21.
Ja, 25 Stunden sehe ich gerade. Das heißt, du müsstest spätestens am 21. um 5 Uhr morgens im Ziel sein.
Das wäre so der...
Wenn der Hahn kräht.
Wann
kräht denn der Hahn? Das könnte schon sein, oder? So Sommerzeit.
Keine Ahnung.
Oder wenn der Christian krächzt.
Einfach wenn ich komme und schreie und dann.
Ja, spannend. Ich bin mega gespannt drauf, weil ich glaube, das birgt einige spannende Diskussionen, aber genau so ist eben das Leben und vielleicht könnt ihr dann da draußen an den Kopfhörern, sage ich, vielleicht auch das eine oder andere dann mitnehmen für euch oder auch vielleicht auch bewusst sagen, ah, ich würde es anders machen, aber das ist auch okay.
Ja, oder aber auch widersprechen und sagen, hey Christian, falsche Entscheidung an der Stelle.
Ja, wer weiß.
Ja, absolut.
Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, gilt es am Ende, einen Plan zu haben und für sich auch einen Weg und den dann versuchen, irgendwie mit dem restlichen Leben und den restlichen Aufgaben, die das auf einen einströmen, trotzdem irgendwie hinzubekommen. Und das ist, glaube ich, ein Challenge, vor dem viele, viele von uns stehen.
Ich glaube eben auch, das ist eigentlich genau die Challenge, um die es geht, oder? Wie bekommt man das mit dem Rest noch mit hin?
Hast du denn das jetzt auch nicht abgesprochen? Hast du dir denn auch schon eine Frage, hast du ein Zeitziel oder sagst du im Cut-off finishen?
Genau.
Wie warst du da für dich schon irgendwo was? Also Cut-off, also im Sinne von, ich muss das Ding irgendwie finishen und wenn es 24 Stunden noch was dauert, ist das völlig in Ordnung.
Okay. Genau. Für mich, da haben wir uns ja schon mal unterhalten drüber, weiß gar nicht, ob wir das hier im Podcast haben, aber zumindest haben wir es persönlich schon mal. Bei mir geht es nicht darum, ob ich aufs Podestchen renne. Das ist überhaupt nicht meine Intention, weil ich vor 4 Jahren überhaupt noch nicht gelaufen bin. Von daher ist jeder Kilometer, den ich zusätzlich mache, für mich ein halbes Weltwunder. Ich freue mich drüber. Und deswegen ist das Ziel für mich, wirklich ins Ziel zu kommen. Mit jeder Minute, die ich schneller bin, ist das Ganze natürlich toll. Aber ich unterschätze es keinesfalls. Ich weiß, wie es beim Lake Zürich aussah in der Hälfte. Und das hat mir sicherlich einiges an Erfahrung gebracht, die ich jetzt mitnehmen kann für den Lauf. Vielleicht auch Ruhe, die ich jetzt mitnehmen kann. Also diese ganze Stress, den ein bisschen rausnehmen. Aber Ziel ist tatsächlich, innerhalb des Cut-offs irgendwie ins Ziel zu laufen. Möglichst unbeschadet und mit möglichst wenig Magenschmerzen.
Das möchte ich auch mal schaffen, ohne möglichst wenig Magenschmerzen.
Ja, ich befürchte fast, es wird nicht ohne gehen, aber...
Das ist aber cool, wenn du Samstagmorgen 4 Uhr startest. Ich habe mal so gerechnet, vielleicht renne ich da gerade ins Ziel.
Ja,
wir starten also am Mittwoch, dann habe ich irgendwie Donnerstag, Freitag, da müsste ich schon sauschnell, wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, aber Ja, weiß, vielleicht stolper ich ja über dich am Start.
Vielleicht, ja. Wobei eben, also ich meine, nach deinem Lauf wirst du dann erstmal Ruhe brauchen und froh sein, dass du irgendwo dich zurückziehen kannst. Insofern glaube ich, werden wir uns vielleicht dann nicht sehen jetzt
schauen unbedingt beim Eiger. Ich weiß nicht, ob ich dann nur auf jemanden erkenne.
Nachfällt.
Ja, nein, cool, aber da freue ich mich, wirklich drauf.
Aber es gibt ja auch einen Grund, warum wir das jetzt bei dir zum Beispiel nicht machen, also mit den 250. Vielleicht können wir das auch noch kurz sagen. Die Idee dahinter ist einfach, dass einfach die Strecke schon enorm lang ist und dass es jetzt vielleicht auch nicht jeder ist, dass es irgendwas ist, was jeder plant, oder? Das war jetzt auch nicht abgesprochen, weil vielleicht magst du da noch irgendwas dazu sagen.
Ja, ist jetzt tatsächlich überhaupt nicht abgesprochen. Ich glaube, 250 ist einfach off the record. Das ist einfach schon so speziell. Ich werde sicherlich im Rahmen meiner, das mache ich ja sowieso immer, wenn wir über unseren aktuellen Trainingsstatus gehen, dann werde ich mal kurz sagen, was ich gerade mache und warum grob, aber viel tiefer, glaube ich, brauchen wir da jetzt nicht drauf einsteigen. Also von daher kriegt er ein bisschen mit, immer von mir. Aber 250 ist jetzt irgendwie schon so ein Exot, glaube ich, dass so ein 100er irgendwie schon etwas kompatibler in Anführungszeichen und eben auch ganz spannend, so deine Premiere da eben jetzt auch zu begleiten mit der Vorgeschichte, mit dem Herzenswunsch, das Ding zu laufen. Und ich glaube, ein Eiger 100 hast nicht nur du als Herzensrennen bei dir in der Liste, da gibt es noch ganz, ganz viele andere da draußen. Und absolut, die vielleicht dann davon noch profitieren können. Von meiner 250er-Erfahrung weiß ich nicht, ob man da so viel so profitieren kann. Ich weiß selber nicht, ob ich von meinem Training profitiere. Das werde ich dann selber sehen.
Wird auf jeden Fall sehr spannend werden, darüber zu hören danach, wenn du dann durch bist.
Ja, ich bin auch gespannt auf die Erfahrung dort. Genau. Ja, nein, cool, super. Dann können wir den Blog eigentlich abschließen. Dann kommen wir zu unserer Gewinnspielauflösung. Mhm. Genau, wir haben ja vor 4 Wochen auch in unserer letzten gemeinsamen Episode aufmerksam gemacht, dass wir Startplätze für den Heuchelberg-Trail zu verlosen haben. Und wir haben tatsächlich auch 2 Gewinner, die wir auch per E-Mail jetzt noch den Gutscheincode zukommen lassen. Und zwar, ich nenne jetzt einfach nur mal die Vornamen. Ich glaube, das ist da völlig, völlig in Ordnung.
Ja, genau.
Herzlichen Glückwunsch, Carina und Simon. Ihr habt einen Startplatz beim Heuchelberg-Trail eurer Wahl gewonnen. Ihr bekommt einen Gutschein von uns via E-Mail zugeschickt. Den könnt ihr direkt dort auf der Webseite einlösen. Und ich bin gespannt, was ihr dort erleben werdet. Vielleicht könnt ihr es ja teilen mit uns, vielleicht auch teilen dann auf euren Social-Media-Kanälen. Ich bin da richtig interessiert. Mhm. Herzlichen Glückwunsch.
Cool, herzlichen Glückwunsch. Apropos Event, da war doch was am Donnerstag.
Ja, Auffahrt. Wir gehen alle in die Kirche und freuen uns.
Wir laufen
ganz viel und wir laufen ganz viele Runden. Also wir nicht, aber andere. Und zwar am 9.5. um Punkt 12 Uhr ist der Start beim Wittiger Backyard Ultra. Und wir kommen am Mittwoch raus. Und wenn ihr das am Mittwoch alles noch hört, dann habt ihr noch genügend Zeit, euch ins Auto zu setzen oder wie auch immer euer Wochenende zu planen und mal nach Witticon bei Zürich zu fahren. Denn da sind unsere Läuferfreundinnen und Freunde wahrscheinlich ein paar Tage unterwegs. Also am Donnerstag ist Start, am Freitag wird da bestimmt noch gelaufen. Ich gehe von aus, am Samstag auch noch.
Oh.
Also wer da Lust hat, die Sportler und Sportlerinnen anzufeuern, Motivation zu geben oder vielleicht auch ein bisschen mitzuhelfen. Hey, der kommt einfach nach Witticon. Und zwar ist das im Hau, im Tennisheim. Ihr könnt auch, oder wir haben auch in den Shownotes die Webadresse mal nochmal verlinkt, backyardultra.ch. Und da geht's ab über Auffahrt, würde ich sagen.
Das ist bestimmt eine ganz tolle Gelegenheit, auch mal überhaupt so ein bisschen Backyard-Luft zu schnappen, zu schnuppern.
Definitiv. Und auch coole Leute da zu treffen. Da kommen auch immer wieder spannende Leute vorbei zum Anfeuern, die Läufer natürlich auch. Vielleicht, wer das Format ist, noch nicht so kennt, da nochmal ganz, ganz, ganz kurz. Das sind 6,7 Kilometer, die du in einer Runde, die du pro Runde läufst. Start und Ziel ist immer wieder an dem Tennisheim in Wittikon. Dort haben die Läufer insgesamt eine Stunde Zeit, um die Runde zu absolvieren, bevor es wieder auf die nächste Runde geht. Und nächste, also immer zur vollen Stunde, startet eine Runde. Und du musst dir, kannst dir die Zeit frei einteilen. Du musst einfach wieder zur vollen Stunde in die nächste Runde starten. Das heißt, du kannst nach 59 Minuten und 59 Sekunden reingehen. Wenn du direkt eine Sekunde danach wieder rausgehst, ist alles gut. Du kannst nach 40 Minuten reingehen, kannst dann 20 Minuten ein bisschen abhängen, ein bisschen quatschen. Das heißt, das ist alles frei und es wird so lange gelaufen, bis wirklich nur noch eine Person die letzte Runde ganz alleine finisht.
Und das ist auch der Einzige gleichzeitig, der wirklich gefinisht hat. Die restlichen bekommen tatsächlich einen DNF.
Ne? Ja, wobei der Vorletzte noch einen Assist zumindest bekommt.
Oh, okay, gut, genau. Mindestens so.
Nee, also das ist sicherlich ein spannender Tipp und nutzt die Chance, kommt vorbei. Sind alles offene Menschen da unten und freuen sich sicherlich über den einen oder anderen Besuch und die ein oder andere Motivation.
Perfekt. Und damit weiter im Kontext.
Genau. Dann kommen wir, wir sind so kurz wie noch nie, glaube ich, aber
ja, ich denke, vergessen? Irgendwie die Zeit so, läuft
aber,
heute.
Kann ja auch mal ein Sprint sein, den wir machen. Ne? Von daher, kommen wir zum Trail Rookies einmal eins, würde ich mal sagen.
Ja, willst du noch wirklich ratzfatz heute?
Weiß nicht.
Also wir können ja noch, wir können ja noch was
auch. Sollen wir erstmal Stray Rookie jetzt oder erstmal so Stray Rookie einmal eins? Komm, dann erzähl mal nochmal. Jetzt gehen wir nochmal aufs Wochenende ein. Ja, ich habe mein Wochenende ja gesagt. Sola okay, und nochmal Sola. Insgesamt 14 Sola-Teilabschnitte ja. Und einer davon war ich. Genau, cooles Ding, aber davon habe ich schon erzählt. Du hattest was anderes am Wochenende noch.
Naja, ich war ja nicht so ganz untätig, was am Anfang klang das ja vielleicht noch so ein bisschen so, aber ich war tatsächlich das ganze Wochenende im, nicht das ganze Wochenende, aber sehr viele Teile davon im Namen des Laufens unterwegs sozusagen. Das ist schön, gell? Ist mir gerade so spontan eingefallen.
Du bist aber ein Spontaner heute. Alter Falter, ich fall gleich im Stuhl.
Unglaublich. Nein, tatsächlich hatte ich am Samstag eine Fortbildung von ESA, du erinnerst dich ja, ich habe die Ausbildung gemacht zum ESA Running Leiter und Trail Running Leiter und da gibt's ja jedes Jahr oder muss man jedes Jahr eine Fortbildung machen mindestens, um dort die Anerkennung beizubehalten und ich habe gerade gesagt, muss man, ich würde schon fast sagen, darf man, denn die Themen sind mega spannend, die dort vermittelt werden und die Dozenten auch wirklich sehr, sehr kompetent. Und so war es dann auch am Samstag. Da ging es tatsächlich in das Thema Intervalle und Fahrtspiele, besser beherrschen, besser vermitteln.
Ich muss gerade grinsen.
Und ich glaube, da können wir...
Weil wir uns noch am Dienstag, wir zwei, ne? Ich habe Christian wirklich durch Zufall in Zürich am Hauptbahnhof getroffen, Dienstagabend, letzten...
Ja.
Genau.
Oh ja, das war eine schöne Geschichte.
Ich bin abends etwas später nach Hause gefahren. Christian habe ich dort durch Zufall am Bahnsteig getroffen, weil wir beide denselben Zug nehmen durften oder konnten. Und haben uns dann so im Zug, wie es natürlich so ist, über unser Training, dann über alles Mögliche unterhalten. Aber unter anderem war eben auch das Thema Training und wir haben auch das Thema gesprochen, ja. Was denn jetzt für ein Eiger relevant sein könnte, beziehungsweise auch so, dass ich eben gerade in der Threshold-Phase bin und eben Intervalle und jetzt Tempo und dass ich dann ins Wettkampfspezifische gehe. Und Christian sagte, Zitat, boah, Intervalle, ich hasse es, Intervalle zu machen. Da sträube ich mich immer davor, die vermeide ich immer so. So, es war jetzt nicht ganz Originalzitat, aber so in die Richtung ging es auf jeden Fall.
Ja, so ungefähr.
Ja, da hast du mir nicht gesteckt, was du am Samstag machst. Und jetzt erzählst du mir, dass du auf einer Weiterbildung zu Intervallen und Fahrtenspielen warst. Wie cool ist das denn? Also jetzt erzähl mal. Bist du jetzt überzeugt?
Man muss ja... Oh Gott, ja. Na, also man muss ja erstmal sagen, ich ging nicht davon aus, den Samstag dann so intensiv zu verbringen. Es war nämlich tatsächlich nicht nur Theorie, sondern im Gegenteil, es war sogar relativ wenig Theorie und sogar sehr viel Praxis.
Am eigenen Körper spüren, was man vermittelt.
Das habe ich gespürt. Verlass dich drauf. Das habe ich gespürt. Ich bin dann auch heim. Ich habe gesagt, das kann ich nicht glauben, dass ich so kaputt bin. Aber es war wirklich, wir haben natürlich alles. Also ich muss ein bisschen ausholen. Theorie, da geht es natürlich um das Thema Fahrtspiele und Intervalle. Wie kann man sowas gestalten? Und im Speziellen jetzt, wie kann man sowas gestalten mit ja, durchaus auch abwechselnden Spielen, will ich es mal nennen, oder? Also jetzt muss ich vorsichtig sein, weil ich möchte die Begriffe Fahrtspiel und Spiel jetzt nicht durcheinander werfen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, Spiele im Sinne von, wie kann man Intervalle spielerisch gestalten, sodass sie mehr Spaß machen, oder? Und da gab es jede Menge Vorlagen von unserer Trainerin, der Andrea, die uns da gezeigt hat, wie man Intervalle eben auch so gestalten kann, dass sie Spaß machen. Und ja, in dem Sinne muss ich sagen, hatte ich wirklich jede Menge Spaß an einem Samstag. Trotz der teilweise recht harten Einheiten, aber das ist eben genau der Punkt. Du hast jetzt nicht das Gefühl, du machst da harte Einheiten, oder? Sondern du hast eher das Gefühl, du befindest dich jetzt in einem Wettbewerb in einer Gruppe zum Beispiel. Eine Methode war zum Beispiel ein Staffellauf, ähnlich der Sola, wo du halt einfach versucht hast, deine Strecke so schnell wie möglich zu laufen, und ganz zwangsweise kommst du dann in einen Wettbewerb, wenn du merkst, das Keuchen hinter dir wird immer schneller.
Ihr seid gegeneinander dann lauter, oder?
Okay. Eben, wir sind dann gegeneinander gelaufen. Es gab dann einfach drei Teams, Gruppen, okay, die gegeneinander gelaufen sind.
Ja, man will ja das Team nicht nach hinten bringen, ne? Das ist so der Stolz, oder
nein.
Der ihn dann antreibt.
Ja, und auch der Spaß irgendwo. Ich meine, der immer hinter mir lief, der war, ich kenne den schon etwas länger jetzt, tatsächlich den Urs. Schöne Grüße an der Stelle an den Urs. Und es war dann irgendwie, ja, wir haben uns dann gegenseitig angestachelt, oder? Wie schnell können wir denn? Und kann der eine dem anderen weglaufen? Und so kommst du dann zwangsweise einfach in einen Pulsbereich, in den ich mich wahrscheinlich in Intervalle oder jetzt auf puren Intervallen auf der Bahn nie begeben würde, weil ich einfach, ja, eben, wie du es anfangs schon gesagt hast, weil ich mich davor drücke. Naturgemäß. Ich meine, jeder drückt sich irgendwo vor Belastung. Nein, du nicht.
Nee, ich kenne auch viele nicht. Also
Nein, vielleicht ein bisschen zu verallgemeinert. Aber es ist natürlich jetzt nicht unbedingt, steht ganz oben auf der Liste.
Es braucht immer, sagen wir so, es braucht vielen, auch bei mir so immer Überwindung. Aber dann geht's dann doch einfach.
Ja, genau. Und so mit diesen Spielen und das Ganze spielerisch zu gestalten, bist du halt einfach auch dann eher bereit, vielleicht an die Grenzen zu gehen, oder? Und darüber hinaus, darum geht's ja eigentlich bei dem Intervallen, dass du deine Grenzen nach oben verschiebst.
Wie lange waren dann so die Intervalle oder Fahrtenspiele? Ist das jetzt so?
Das war im Minutenbereich, also deutlich also weniger als
du eher so zum typisch Beispiel V2 Max wahrscheinlich eher so, weil die sind so in der Zeitspanne,
ja, ja. Okay.
Und dann aber richtig intensiv dann. Ja, also die anderen, die ich jetzt gerade mache, ja, die sind ja so an der Laktatschwelle, aber da schießt du dich ja nicht gleich ab. Aber eine Minute ist dann fast all out, oder?
Nein.
Mhm, okay.
Definitiv. Da ging es wirklich darum. Da ging es um das Thema.
Aber vielleicht mal einen Schritt gerade zurück. Okay, wir haben es eigentlich gerade vorhin schon mal andiskutiert, aber vielleicht nochmal aus deiner Sicht die Definition Fahrtenspielintervall.
Mhm.
Nochmal so, gibt es da eine offizielle Definition oder können wir das stehen lassen mit der, wie es ich vorhin gesagt habe, im Sinne von Fahrtenspiel ist, es ist frei, es ist flexibel, du hast nicht die fixe Struktur, du suchst dir ein Ereignis oder einen Punkt aus, wo es dann drum geht, bis dahin zu beschleunigen oder das Tempo hochzuhalten, zum Beispiel der Baum oben nach der Kurve, du kennst den, ziehst an und weißt, danach mache ich wieder locker und irgendwann bin ich so frei, sage ich, jetzt bin ich wieder bereit, suche mir wieder eine Strecke raus, dass es so eine gewisse Flexibilität hat, die kann man auch bergauf.
Ja, genau, so würde ich das
machen. Und ein Intervall ist dann schon eher so die strukturierte Variante, wo du eine klar definierte Zeit in der Intensität und eine Zeit in der Erholungsphase hast, die du dann einhalten solltest, ne?
Ja.
Gibt es da so
absolut, ja.
Vor- und Nachteile oder habt ihr sowas, lernt man da sowas oder was lernt man dann, außer dass man selber arbeiten muss? Was lernt man dann theoriemäßig zu diesen Konzepten?
Naja, man muss so ein bisschen sehen, was die ESA ist und in welche Richtung es da geht. Also wenn wir jetzt drüber reden, die Intervalle, die du zum Beispiel machst, die sind ja jetzt eher ausgelegt auf Ultraläufe oder auf Bergläufe vielleicht. ESA ist doch eher Breitensport, wo es jetzt nicht gezielt um irgendwelche Trainingsformen für spezielle Arten von Läufen geht, sondern eher mal in die Breite. Was kann man denn grundsätzlich tun oder was kann man grundsätzlich tun als Läufer, um seine Ausdauer zu verbessern, um seine Leistungsfähigkeit zu verbessern? Ich glaube, man kann das jetzt nicht eins zu eins dann übertragen und sagen, jetzt zum Beispiel für einen Trailläufer oder für einen Ultraläufer würde das jetzt hundertprozentig passen, sondern ich denke, man muss es dann schon anpassen auch, ne? Wenn das ist die Frage war, die du gestellt hast. Ich glaube, es ging so ein bisschen auch in die Richtung, wie würde ich jetzt Fahrtspiel definieren, oder? Und was ist der Unterschied zwischen Fahrtspiel und Spiel mit Intervallen? Weil das Fahrtspiel eher schon in die Richtung geht, wie du es geschildert hast. Du begibst dich eigentlich im Prinzip unsere Trailläufe auf die Berge sind Fahrtspiele, wenn du so willst, ja. Vielleicht jetzt nicht ganz gezielt, aber in die Richtung gehend. Wenn du es jetzt etwas gezielter noch definierst und sagst, okay, aber jetzt, wie du gesagt hast, ich sehe den Baum da oben und jetzt bis dahin möchte ich gewisse.
Genau. Bisschen Intensitätveränderung muss schon drin sein. Sag ich mal, wenn wir jetzt so normal laufen, dann haben wir das ja nicht. Ja, ja. Dann laufen wir einfach da hoch. Aber dass man dann mal sagt, jetzt mal ein kurzer Zwischensprint bis dahin, das ist dann.
Ja, das ist eben genau der Punkt, weil was dann noch mit dazu kommt, ist natürlich die Gruppendynamik. Du hast meist sehr heterogene Gruppen. Du weißt ja selbst, wenn wir unterwegs sind, für dich ist es kaum, oder für dich ist es ein Regenerationstraining, aber wir haben natürlich Mitläufer, für die ist es knapp an der Schwelle. Das muss man auch so sehen, tatsächlich, oder? So wie wir laufen. Und dazwischen gibt es halt ganz viele Schattierungen von verschiedenen Läufern. Und es geht auch so ein bisschen natürlich darum, bei diesen ESA-Schulungen, wie beziehe ich denn die Gruppe mit ein, oder? Also wie kann ich solche Spiele zum Beispiel gestalten, dass ich halt eben auch die Schwächeren und die Stärkeren anspreche, oder? Und wie können die zusammen trainieren? Ich meine, das ist ja was viele vielleicht auch betrifft da draußen. Also
so der klassische Fall, es gibt wie eine Laufgruppe, die sich abends trifft und die besteht aus schnelleren und langsameren Läufern und man geht gemeinsam los und dann baut man Fahrtenspiele so, dass zwar dann Gruppen für sich ein Fahrtenspiel machen, aber irgendwo doch immer wieder zusammenkommen.
Ja, genau.
Ja,
genau. Okay. Beispielsweise. Und das ist, glaube ich, so die Schwierigkeit auch. Und dafür war das auch sehr, sehr geeignet. Dafür waren auch die vorgestellten Ideen. Und es gibt ja nicht nur die Ideen, sondern das ganze Training war so ein bisschen darauf abzielend, auf dem Bereich innovieren, also tatsächlich auch eigene Ideen entwickeln, eigene Spiele entwickeln, vielleicht gerade in dem Bereich, in dem man unterwegs ist, oder? Ich habe gerade gesagt, es war eher so auf den typischen Breitensportläufer zugeschnitten, noch nicht mal auf den Trail-Bereich. Und dann ist natürlich die Frage, kann man es irgendwie adaptieren jetzt beispielsweise auf den Trail-Bereich, so dass es Sinn macht, oder? Und da glaube ich, gibt's jede Menge Potenzial. Aber es ist auf jeden Fall mal eine gute Basis, die ich dort legen konnte mit diesem.
Wenn du jetzt für dich so die zwei, drei Key Takeaways mitnehmen würdest, was machst du jetzt das nächste Mal anders, wenn du mit der Trailmanix-Gruppe mittwochs unterwegs bist?
Ich glaube, da mache ich gar nicht mal so viel anders, weil da geht es ja nicht um das Thema Training, Ausdauertraining, sondern da geht es tatsächlich eher um den Community-Gedanken oder bei diesen Läufen. Für mich persönlich allerdings, und jetzt sind wir beim Road to Eiger sozusagen, nehme ich eine ganze Menge mit tatsächlich, weil ich damit mir jetzt, und ich habe tatsächlich heute angefangen damit, zwar unabsichtlich, aber dann habe ich gemerkt, dass es eben genau in die Richtung geht. Ich mir das eher auf spielerische Art und Weise oder ich an Intervalle eher mit auf spielerische Art und Weise rangehen möchte oder jetzt nicht mir vornehmen heute, aber ich sage jetzt irgendwas ins Blaue, ohne da jetzt irgendwas überlegt zu haben, oder? Ich gehe jetzt heute nicht raus und mache jetzt dreimal, was weiß ich, 8 Minuten auf der Bahn, sondern ich möchte das irgendwie verpacken in eine Form, wo es mir Spaß macht. Aber wie, das ist noch, steht noch so ein bisschen in den Sternen im Moment.
Noch nicht genau ausgetüftelt.
Nein, habe ich noch nicht definiert. Genau. Das sind jetzt einfach mal Gedanken, die ich habe. Ich werde sicherlich den Tag auch für mich nochmal Revue passieren lassen. Hatte ich bisher noch keine Zeit im Großen. Und dann beschließen, was ich davon für mich mitnehme. Und dann aber in einem zweiten Schritt durchaus vielleicht mal interessehalber das Ganze für eine Gruppe verpacken und sagen, wie könnten wir als Gruppe sowas machen. Vielleicht in irgendeinem speziellen
Rahmen. Also liebe Trailmanics,
keine Ahnung,
Aarau oder Aargau. Seid vorsichtig, wenn Christian wieder zu einem Club-Event einruft. Das könnte hart werden.
Ach Gott. Ja, nein, will ich ja nie tun, sowas. Nein. Aber ich eben, das ganze Thema gibt so viel her. Ich glaube, da können wir eine ganze Episode drüber machen. Über das Thema Intervalltraining und
ich glaube, das Erste ist immer die Frage, was willst du erreichen? Weil dann gibt es ja so viele Unterschiede, ob du jetzt all out eine Minute, ob du eher die langen Dinge, es hat ja alles einen ganz anderen Trainingsimpuls oder Effekt. Und wichtig ist erstmal, sich immer zu überlegen, wo stehe ich gerade und was ist jetzt mein Ziel? Und dann ist es aber auch wichtig, das eben nicht nur einmal so völlig flexibel zu machen, sondern dann muss man auch dranbleiben, dann muss man vielleicht auch dieses spielerische halt auch zweimal die Woche machen oder so, weil nur so schaffst du auch Veränderungen. Ja. Ne? Aber ich glaube, da bin ich gespannt.
Klar.
Das ist dann schön in Road to Eiger, E101. Christian Goes Fahrtenspiel.
Ja, ich werde natürlich versuchen, auch so ein bisschen vielleicht auch Theorie reinzubringen. Warum nicht? Können wir durchaus machen. Also Thema Superkompensation oder Toblerone-Schema, glaube ich, ist für die einen oder anderen ganz interessant, wenn man auch solche Begriffe mal hört.
Kenne ich tatsächlich nicht. Ich kenne die Salamitaktik. Hat die das damit zu tun? Scheibe für Scheibe? Ist das jetzt die Schoki für Schoki oder was ist die Toblerone? Gib mir mal kurz einen Hinweis.
mit der Salamitaktik
an. Hey, es habe ich mich total blamiert. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also.
Nein, um Gottes Willen, das geht wahrscheinlich vielen so. Das ist eine berechtigte Frage. Ich denke, das ist tatsächlich ein Begriff, der von der ESA geprägt wurde. Toblerone-Schema, du kennst das magische Dreieck.
Also ich habe es aus dem Laufsport überlegt. Ja, sagt mir was, ja.
Ja, so und im Wesentlichen ist es das einfach auf grafische Art und Weise so angeordnet, dass es aussieht wie ein Toblerone-Dreieck eben, in den Intensität, Umfang und Erholung einfach dargestellt werden, wo man den Querschnitt zieht und sagt jetzt beispielsweise, wenn ich mit hoher Intensität trainiere, soll ich einen geringen Umfang haben.
Da war die ESA aber sehr, sehr kreativ mit der Toblerone-Taktik.
Ja, die Frage ist natürlich, müssen Sie das jetzt umbenennen, nachdem Toblerone jetzt...
Na gut, ich dachte, es ging so, weil man die auch so Stück für Stück abbrechen kann, weißt du, wie so eine Salami, dass immer Stück für Stück dran bleibst, regelmäßig, bis du das Ding aufgegessen hast. Das war halt so meine, aber das lag ich wohl komplett daneben. Okay, wieder was gelernt.
Nein, es ist grafische Darstellungsform einfach von, ich würde eben fast das magische Dreieck dann heranziehen als noch eher.
Nennen wir es doch einfach den Dreiklang. Den magischen Dreiklang. Es muss immer ausgewogen
bleiben.
Wenn das eine mehr wird, wird das andere weniger. Ja. Oh Mann.
Ja, okay, genau.
Ich glaube, jetzt erzählen wir nur noch
auch, ne?
Komische Dinge. Guter Zeitpunkt, um überzuleiten, glaube ich, zum
J-Root-Episode.
Was denkst du? Bist du bereit? Du wählst nämlich heute, glaube ich.
Ich bin gespannt, was du gewählt. Ich wähle.
Ja.
Dann share doch mal deinen Screen,
wenn du
schon gerade dabei bist und ich derzeit wie immer bereite den Zufallsgenerator vor und starte jetzt. Wie?
Fridolin.
Friedrich.
Fröhlich.
Fridolin.
Wie?
Was haben wir denn unter F? Oh, der zweite ist ja gerade.
Nee, aber
den möchte ich jetzt nicht gerade wieder. Genau. Oh, das ist ein schönes Thema. Doch, das nehmen wir jetzt.
Das Finnischer Bier.
Finnischer Bier.
Das ist mir sympathisch.
Das finnische Bier. Und mir unglaublich wichtig.
Okay, dann schieß los. Finnischer Bier ist dir wichtig. Tell me why.
Ist mir wichtig. Also, ich find's schön. Es hat sich irgendwie bei uns eingebürgert. Meine Frau ist ja meistens in Ziel und wartet auf mich. Und sie hat immer Survival Packs für mich dabei, weil sie genau weiß, was ich nach diesen Ultras gerne habe. Und das ist eben immer ein alkoholfreies Bier. Das muss sein, da fühle ich mich wirklich super danach, wenn ich es getrunken habe.
Hast du eine oder ist egal?
Darf ich das hier sagen? Ja,
es gibt tatsächlich eine Lieblingsmarke. Wir werden ja nicht bezahlt.
Okay. Ich mag tatsächlich sehr herbes Bier recht gerne, deswegen trinke ich das
hier
Fun. Ich
was bist du für ein Bayer?
Ja. Naja. Nennen wir Alternativen. Erdinger
alkoholfrei. Leckeres
ja.
Weizen.
Ja, okay, gut. Ja,
oder als, ein richtiges, als Weizen. So ein Wein, Stefan.
Weißbier. Ja, nein, ich mag das Jever, ich mag den Geschmack von dem Jever und es ist als für als Bier noch relativ kalorienarm, was mir zum Beispiel sehr wichtig ist für meine, mit meinem Hintergrund. Deswegen habe ich mich seit ich jetzt eigentlich alkoholfreies Bier trinke.
Wobei nach dem Ultra kann einem das sowas von Wurst sein, ob es ein bisschen mehr Kalorien hat oder nicht, glaube ich. Ja. Aber wenn man so natürlich noch immer mal wieder trinkt, ist natürlich was anderes. Aber ich glaube nach dem Ultra, da was das angeht, egal.
Ja, du hast natürlich recht, rein verstandesmäßig. Mein Verstand sagt mir ja natürlich schon, du hast jetzt gerade 8000 Kalorien verbrannt, mach dir mal keine Gedanken um die Pizza. Aber mein Herz sagt mir, wenn du die Pizza isst, hast du wieder 2 Kilo mehr. Also insofern, es ist nicht ganz so einfach für mich, da haben wir uns ja schon mal unterhalten drüber.
Spannend, ja.
Aber das ist tatsächlich so ein Ritual, das sich mittlerweile eingebürgert hat und wo ich mich auch freue drauf, muss ich auch ehrlich sagen. Meine Frau hat mich da beim letzten Mal beim Krux tatsächlich so überrascht, weil da ging ich nicht davon aus, dass sie kommen würde. Und sie stand aber dann vor der Tür mit eben Survival Pack und das war so lieb. Da war
Chips, glaube ich,
alles drin,
erzählt damals,
was ich gerne habe. Chips, absolut. Das ist mir auch sehr wichtig, aber hier geht es ja ums finnische Bier. Das sind so die zwei Dinge, die ich nach dem Ultra tatsächlich und auch nur dann, das muss ich auch dazu sagen, die Chips esse ich sonst nicht. Ich esse grundsätzlich keine Chips, aber dort der Geschmack, die
spannend.
Die Gewürze.
Ja, aber ich kann es nachvollziehen. Also ein finnischer Bier steht bei mir auch ganz, ganz oben. Also, und das muss nicht mal alkoholfrei sein. Also ich habe letztens, wo war das? Eco-Trail habe ich erzählt. Weißt du noch? Eco-Trail im Ziel konnte man dann sein Bier selber in der Zapfanlage zapfen und es gab nur Bier mit Alkohol. Die haben mich ganz komisch angeguckt, dass ich nach Sans-Alkohol gefragt hatte, vergiss es, nix. Und ich muss sagen, das war genial. Also da habe ich mir 2 Bier gezogen. Aber so richtig, wie ein Ultraläufer halt sein Bier trinkt, aus diesen 2 Dezi Salomon-Wackelbecherchen, die man immer dabei haben muss, aus dem Goblet.
Oh, wirklich?
Wie sagt man da? Habe ich gerade nochmal meine Cola rausgespült, die ich so während des Laufs da nochmal kurz drin hatte und habe dann da quasi mein Bier eingekippt. Aber ich mag einfach den Geschmack. Also ich bin sonst, muss man dazu sagen, ich bin eigentlich überhaupt nicht so der Biertrinker. Ich trinke alleine ganz, ganz, also eigentlich nie Bier. Wenn, dann bin ich eher so ein Gesellschaftsbiertrinker. Dann, wenn ich mal Besuch habe, gute Freunde, wie auch immer, dann trinke ich schon mal ein Bier mit. Aber nach so einem Ultra, und ich glaube, das ist eben genau der Punkt, weil es nämlich dann mal was ganz was anderes ist als dieses süße. Also während des Ultras bist du meistens ja süß unterwegs, sei es jetzt irgendwelche elektrolytischen Getränke oder sei es Cola oder vielleicht mal, wenn es eine Apfelschorle dann gibt oder keine Ahnung, bist du doch eher süß, auch mit den Gels. Ganz selten, dass du da schon richtig salzig unterwegs bist, also ab und zu schon, aber mehrheitlich ist es doch süß. Und Bier ist dann irgendwas so Gegenteiliges. Und wenn das noch richtig schön gekühlt ist und zischt und ein schöner Schaum hat, das ist einfach was Leckeres. Und für mich darf es auch gerne mit Alkohol sein, wie gesagt. Ich habe auch nach Paris nicht das Gefühl gehabt, dass es mich weghaut. Also sonst habe ich immer gesagt, ja, nach dem Ultra, dann Bier mit Alkohol, dann bin ich am...
Wurde ich gerade fragen, wie
ist überhaupt nicht, es war überhaupt kein Thema. Also ich konnte geradeaus laufen, habe meine Kinder, meine Frau noch erkannt. Mhm.
Ah, ja, gut, dann alles gut.
Ich glaube ich zumindest, nein, war wirklich alles gut.
Bist sicher, dass du nicht
das hätte ich spätestens jetzt sicherlich gemerkt, wenn da was schiefgegangen wäre. Nein, nein, das war alles gut. Nein, also das sehe ich auch. Das ist einfach ein schöner Kontrast zu den Stunden davor. Mhm. Und ich bin sogar inzwischen so weit, ich würde auch ein Bier während des Laufs trinken, glaube ich. Also habe ich auch schon.
Du hast mir erzählt.
Also, jetzt muss ich kurz überlegen, das war aber ohne Alkohol natürlich. Das ist dann eher alkoholfrei, wenn ich im Wettkampf bin. Da würde ich mir jetzt nicht eins mit Alkohol reinziehen. Aber
nee, ich habe ein Buch gelesen.
Ich würde es an der VP trinken, ganz, ganz ehrlich. Ich könnte es mir sogar vorstellen, dass es nochmal eine, dass es sogar meinem Magen auch helfen könnte. Also jetzt vom Gefühl, glaube ich, wenn es mir mal nicht gut geht, ein Bier würde ich trinken können. Mhm. Vielleicht wäre das mal was für eine Crew, die mal unterwegs ist, mir ein alkoholfreies Bier dann mit in die VP zu nehmen. Oder so ein alkoholfreies, ist Erdinger alkoholfrei oder sowas. Ich glaube, das könnte funktionieren. Eben, ja. Also dann wären wir weg vom Finisher-Bier zum Durchhaltebier.
Zum Durchhaltebier?
Komisch kommt es, wenn das in die Flasche
ist, dieses
oder?
Buch heißt.
Können wir auch mal probieren.
Das
hast du gemacht, echt?
Schon und? Probiert. Vergiss es.
Kam nur Schaum,
ja,
oder was?
Na, das geht furchtbar schief, weil wenn du es reinfüllst, natürlich, es hat durch die Kohlensäure wahnsinnigen Druck. Und wenn du die rauslässt, die Kohlensäure, dann, ja. Ich meine, wie schmeckt Bier ohne Kohlensäure?
Jetzt hätte ich fast gesagt, dass wir die Hälfte der Hörer verloren hätten. Ich wollte jetzt eine Biermarke beleidigen, die in Deutschland in eine bestimmte Region angesiedelt ist. Das mache ich jetzt aber nicht. Jetzt könnt ihr raten, was ich meine, aber ich sage es nicht. Ja, ich sag's ja nicht.
Jetzt du wirst
gespannt bleiben bis zu deinem Lebensende.
Du wirst es mir später sagen.
Ich schweige.
Nee, tatsächlich, ich finde das jetzt nicht, aber ich habe ein Buch gelesen, der hat einen ganz, ganz eigenartigen, wieso sehe ich das jetzt hier nicht? Einen ganz, ganz eigenartigen Schreibstil.
Nach ein paar Bier wahrscheinlich. Nach ein paar Bier war es ein eigenartiger Schreibstil.
Ach, so meinst du. Ach hier, ja genau, da habe ich es doch. Und zwar das Buch heißt, ist echt ein Tipp. Das Buch heißt Läufer sind sexy und ist vom, wie heißt er denn? Joe, das ist echt dumm, ich sehe hier den Titel nicht. Joe. Na, Cover. Joe. Kelbel. Nee. Joe Kelbel, kennst du ihn? Und der schreibt tatsächlich er schildert auf sehr, sehr lustige Art und Weise in seinem Buch, ich glaube, er hat mehrere Bücher geschrieben sogar, berichtet dort über verschiedene Läufe und dort unter anderem erzählt er eben auch, dass er während des Laufens tatsächlich Bier trinkt. Also er hat Dropbacks hinterlegt bei den Läufen, wo es echtes Bier
also
zu trinken
mit
gibt.
Alkohol, also nicht alkoholfrei. Okay.
Mit Alkohol, ja. Läuft dann mit 3 Bier irgendwie den beispielsweise Grizzly Marathon oder den Maratona di Latina. Also eben, kleiner Buchtipp meinerseits. Okay. Ist nur interessant geschrieben. Insofern, ganz, ganz wichtig, das finnische Bier. Und was ich natürlich gerne mache, deswegen habe ich gerade vorhin noch so ein bisschen gestutzt, als du gesagt hast, du hast die Cola-Reste weggespült aus dem Salomon-Becher. Ich mische das natürlich tatsächlich gerne noch mit Cola.
Also, das hat man früher bei uns gesagt. Kennt man das? Diesel, Cola mit Bier oder Diesel? Also es gibt ja Cola-Weizen.
Diesel kenne ich jetzt.
Und Cola mit Bier haben wir, glaube ich, immer Diesel genannt in meiner Jugend.
Ich überlege jetzt gerade, wie wir gesagt haben dazu. Cola mit Bier. Meine Kinder sagen nämlich Cola-Biere.
Deine Kinder trinken Cola-Bier schon?
Nein, sie sagen immer ich Cola-Biere, wenn ich Cola-Bier trinke.
Ja. Das heißt, du mischst es dann, oder was?
Ich mische es tatsächlich. Und zwar Cola Light.
Ich bin ja froh, dass ich das Süße weg habe in dem Moment, schon. Weißt du? Ich kann dann gar nichts mehr. Sobald ich im Ziel bin, ist all das, was ich mit mir geführt habe, selbst wenn ich in den Flask noch ein bisschen Cola oder irgendwas habe, das wird weggeschüttet. Da trinke ich nichts mehr. Ich will dann einfach
tatsächlich
anderes. Nach so ein paar Stunden,
boah, okay, ja,
geht immer weg, geht immer direkt weg. Und dann
ja, ja,
alles, was ich was es nicht während des Laufs habe, das würde ich essen. Alles, was ich während des Laufs hatte, lasse ich liegen. Also ich brauche dann irgendwie, ich habe immer Bock aufs Gegenteil dann.
Interessant.
Ja, genau. Ja,
so hat jeder seine Vorlieben.
Finisher Bier, abgehakt.
Insofern, in diesem Sinne von Finisher Bier zum Feierabendbier.
Wie sie es gehört.
Ja?
So.
Absolut. Ja, reicht locker für den Long Run.
Ja, ja. Locker. Mit Fahrtenspiel.
So ungefähr. Mit Fahrtenspiel.
Genau.
Aber nicht
also am Tag.
In diesem Sinne.
Alles Gute da draußen. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Keep on running.
Macht's es gut. Keep on running. Ciao mit uns. Oh, 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 oh